Das ist ein wiederkehrendes Muster, das wir als IranerInnen im Ausland kennen, dass immer wieder Proteste aufkommen, dass das Regime aber mit einer mit einer unfassbaren Härte einfach durchgreift und alles niederschlägt und alles zum Schweigen bringt mit jeder Gewalt, die denen zur Verfügung steht. Die letzten 1,5 Jahre waren einfach eine anstrengende, teilweise auch ziemlich so zehrende und ja, so belastende Zeit. Ich will nicht sagen, dass alles nur schlecht war, aber ich habe auf jeden Fall auch nochmal so ja, richtig paar harte Tage durchgemacht.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin hat dieses Jahr ihr Medizinstudium erfolgreich beendet, macht aber eigentlich Musik. Vor 3 Jahren hat sie ihren ersten Song veröffentlicht. Sie hat eine iranische Einwanderungsgeschichte, denn ihr Vater ist Iraner. Als letztes Jahr die Proteste gegen das Regime im Iran, gegen die Gewalt, den Missbrauch, die Morde an den Frauen größer wurden, wurde sie eine Art Sprachrohr. In ihren Texten geht es aber nicht nur darum, sondern auch um Verletzlichkeit, Unsicherheiten und Struggle im Leben, den sicher viele von uns kennen. Ich freue mich sehr auf Mayam FYI.
Hallo, hey.
Hallo, wie schön, dass du da bist.
Ja, danke, schön, dass ich hier sein darf.
Dass wir hier im Hotelzimmer in Berlin sitzen. Du hast gerade schon gesagt, du wohnst quasi ums Eck, aber das wusste ich vorher gar nicht.
Perfektes Timing, perfektes Setting für mich, ja, könnte nicht besser sein.
Geil. Meine Liebe, bevor wir über dich und dein Leben, deine Themen reden, lass uns starten mit der Frage, wie wir immer anfangen in diesem Podcast, Fenster oder Gang?
Auf jeden Fall Fenster. Kennst du diese Videos, wenn jemand fragt, würdest du lieber A oder B wählen und bevor B schon vorgeschlagen wird, springt die Person zu A? So ist es bei mir mit Fenster,
ja.
Weil ich unfassbar schnell, mir wird so schnell schlecht.
Mhm.
Dann muss ich auch wirklich im Auto, egal wo, ich muss immer kotzen. No,
Scheiße,
no fake, wirklich, ja. Ich kotze halt einfach immer. Und rückwärts auch ganz schlimm.
Mhm.
Rückwärts geht gar nicht. Also ich muss einfach da sitzen, mich fokussieren, rausgucken, Zugfahrten, Autofahrten. Wenn ich nicht vorne sitzen kann, das Fenster nicht auf ist oder ich nicht fahren kann, nope, that's not for me.
Schwierig. Und wie geht's dir, wenn Menschen im Zug neben dir sitzen? Weil was ich ja echt ganz schlimm finde, also ich habe nichts gegen Menschen, aber was ich ganz schrecklich finde, ist, wenn im Zug beispielsweise jemand seine hartgekochten Eier oder seine mitgebrachten Frikadellen auspackt, einfach weil dieser Geruch schon so unangenehm ist.
Ja, also ich muss nicht unbedingt neben Menschen sitzen im Zug. Ich suche mir schon gerne einen Platz alleine und manchmal lege ich mich dann auch so halb auf den zweiten Platz auf meine Tasche und tue so, als würde ich schlafen oder ich schlafe halt wirklich. Also ich mache es auch einfach dann, damit die Zeit schneller rumgeht. Aber dann wird es richtig schlimm, wenn sich neben mich jemand setzt und anfängt zu essen. Dabei muss ich sagen, ich esse auch manchmal im Zug, aber wenn dann andere Menschen es machen, stört es mich irgendwie. Es ist unfair, ich weiß.
Ja, aber mich triggert das auch. Ich hatte gestern jemanden neben mir, der hat einen Apfel gegessen im Zug. Ich konnte mich, während er gegessen hat, auf nichts anderes konzentrieren, weil ich bin dann so fokussiert auf diese Geräusche und auf dieses Schmatzen und gerade Apfel ist halt... Apfel ist schon...
Lieben wir Schmatzgeräusche.
Hey du, Mayam FYI, ich kenne die Erklärung, die hinter FYI steckt, for your information, aber magst du vielleicht nochmal den Menschen teilen oder erzählen, was genau du damit meinst?
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe halt sehr oft erlebt, dass Leute nicht Mayam aussprechen konnten. Miriam, alle möglichen Versionen von meinem Namen. Dabei ist der gar nicht so schwer, da ist halt ein Y drin.
Mhm.
Und als ich dann mir überlegt habe, was soll mein Künstlerinnenname sein, habe ich überlegt, ich würde gerne bei meinem Klarnamen bleiben, weil gerade so im deutschen Kontext gibt es ja noch nicht so oft eine Mariam. Und ja, irgendwie hat sich das dann so beim Überlegen, ich habe im Bett gechillt und mit einer Freundin getextet und der die ganze Zeit irgendwelche Vorschläge geschickt und irgendwann waren wir so, das könnte sein. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Am Anfang muss ich sagen, ich fand es ein bisschen cringe selber, wenn jemand mich so angekündigt hat. Aber mittlerweile bin ich auch ganz selbstbewusst damit, auf der Bühne selber zu sagen, hallo, ich bin Mayam FYI. Und irgendwie kommt es mittlerweile ganz gut. Also ich fühle mich damit wohl.
Geil.
Hat eine Weile gedauert, aber so hat es auch mit dem Künstlerinnen-Dasein und mit dem auf der Bühne wohlfühlen gedauert. Von daher.
Ist halt auch ein Prozess vermutlich, ne?
Ja.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe auch, glaube ich, fälschlicherweise gerade auch die ganze Zeit das Y aus Versehen, glaube ich, verschluckt. Ich muss mich noch mal darauf fokussieren, immer zu sagen Mariam und nicht, ich habe Mariam. Ich glaube, ich habe das so.
Das ist aber okay, ja? Also das war auch immer mein Spitzname Mariam und da wurde das R halt so ein bisschen verschluckt, aber das ist voll okay. Da gibt es keinen Ärger für.
Glück gehabt. Solange ich nicht dabei, während ich das sage, schmatze.
Das ist auf jeden Fall besser, wenn du es nicht tust, genau. Sonst sitzt du gleich alleine hier.
Das wäre doof. Wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Deswegen zum ersten Mal tatsächlich, muss man sagen, habe ich dich letztes Jahr bei der 1Live Krone gesehen. Mhm. Bei der Preisverleihung, weil du Baraye performt hast. Frau Leben Freiheit, der Song, der ja so ein bisschen zum Protestsong geworden ist. Und ich habe da, ich weiß nicht, ich habe in der ersten Reihe gesessen und dachte mir, wow, was für eine Energie, was für eine Kraft auf der Bühne, was für eine coole Frau. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns heute irgendwie hier im Podcast auch noch ein bisschen näher kennenlernen.
Das finde ich voll krass, dass du sagst, du hast in der ersten Reihe gesessen. Also ich weiß, dass meine Eltern ganz vorne gesessen haben. Ich habe die mitgebracht, auch zum roten Teppich und man durfte ja nur so 2 Leute oder so mitbringen und dann saßen wir vorne zwischen auf der einen Seite Clock, auf der anderen Seite Topic und irgendwie, ich weiß nicht, welcher Rapper noch und dazwischen halt so meine Eltern und ich. So. Und es ist ja alles voll streng, wenn man zur Toilette geht, wird jemand anders hingesetzt und so. Und ja, es war einfach irgendwie ein cooler Moment, dass die dann da saßen. Aber schön, dass du auch da vorne gesessen hast, ja.
Es war toll. Es
ist auf jeden Fall voll interessant zu wissen, wie das war in dem Moment, weil für mich war es halt auch ultra krass, aber für mich war es halt wie so ein Film, der da gerade passiert ist und so auch noch mal bewusst da reingehen. Wie hat sich der Moment angefühlt? Es ist tricky.
Weil es einfach so an einem vorbeirast.
Ja, weil es war so Adrenalin und mit allen anderen Emotionen geladen und voller Spannung und ja, da denkt man manchmal nicht, sondern passiert einfach so in so einem Moment. Zum Glück haben wir es vorher, den Ablauf, ein paar Mal geübt, weil dann konnte der auch einfach so passieren, weißt du? Mhm.
Sag mal, erinnerst du dich noch an den Moment, als du dann irgendwie erfahren hast, wow, krass, im Iran geht es irgendwie gerade nochmal ziemlich ab, irgendwie die Proteste nehmen nochmal Fahrt auf?
Wann meinst du jetzt? Letztes Jahr oder?
Genau, weil die laufen ja eigentlich, also ne, muss
man... Ja, das, genau, deswegen frage ich so nach. Mhm. Ich war da gerade tatsächlich letztes Jahr, das war so nach dem Festivalsommer und ich war voll fertig so mit meiner Kraft und ich war gerade im Urlaub, habe so Hals über Kopf einen Urlaub in Frankreich gemacht, war campen, alleine. Und dann habe ich in unserer Familiengruppe gelesen, dass mein Vater was geschickt hat, dass im Iran Proteste sind, so eine Nachricht, dass er sagt, ja, hier seht ihr mal, was im Iran gerade passiert. Und ich war so ein bisschen, hä, was geht ab? Und dann ging es weiter mit so einer Nachricht von ihm, dass er sich freut, dass wir bald endlich zusammen wieder hinreisen können auf der anderen Seite. Also das waren so die ersten paar Gespräche, die wir in der Familie drüber geführt haben, über WhatsApp eben. Und ja, dann hat es ein paar Tage gedauert, bis ich wirklich angefangen habe, mal nachzulesen, weil ich halt noch versucht habe, so ein bisschen die letzten paar Stunden Urlaub so mitzunehmen. Und man wusste auch nicht wirklich, was kommt. Mhm. Also man konnte ja gar nicht einschätzen, werden Proteste jetzt anhalten, werden die wirklich so groß sein? Weil das ist ein wiederkehrendes Muster, das wir als IranerInnen im Ausland kennen, dass immer wieder Proteste aufkommen, dass das Regime aber mit einer ungewohnt, also mit nicht ungewohnt, sondern mit einer unfassbaren Härte einfach durchgreift und alles niederschlägt und alles zum Schweigen bringt mit jeder Gewalt, die denen zur Verfügung steht. Und ja, deswegen war das nicht so ganz absehbar, dass diese Proteste anhalten und dass wirklich so lange die Menschen so gebündelt auf die Straße gegangen sind. Also weil es waren immer sonst Menschen aus bestimmten Gesellschaftsschichten, die rausgegangen sind und protestiert haben für einen Zweck. Aber das Besondere jetzt war eben, dass das sich durchs ganze Volk gezogen hat, dass alle mitgemacht haben. Die Jugend hat es angetrieben, die Frauen, die Jugend, die Kurdinnen und alle sind mit rausgegangen. Und ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen nochmal darüber gelesen, dass jemand aus dem Iran gesagt hat, die Proteste haben uns so zu einem Volk, zu einem Herz gemacht. Wir kümmern uns umeinander und wir stehen alle auf derselben Seite. Und genau, ich war in Frankreich beim Campen und habe nicht so richtig gecheckt, was passiert. Und dann die nächsten Wochen waren ein emotionaler Wasserfall so.
Weil so viel passiert ist, ne?
Und auch, weil man so gebannt an seinem Telefon war und sich alle Videos angeschaut hat und versucht hat zu checken, was da gerade passiert. Und irgendwie Aufmerksamkeit darauf zu lenken und jeden Morgen geguckt hat, was passiert und nachts da gelegen hat, sich Videos angeguckt hat und so viele so unbekannte, unbekannt, weil man solchen Gefühlen nie Platz gemacht hat und auch nicht wusste, dass sie so zu einem gehören, wenn man hier aufgewachsen ist, so viele Gefühle aufgemacht hat. Also das war schon eine sehr aufreibende Zeit und wann immer ich mich wieder so intensiver da reinbegebe, in so Berichterstattung mir reinziehen und nachlesen und versuchen rauszufinden, also immer wieder alle paar Tage aufs Neue, kommt es wieder raus. Jetzt gerade am 16. September war wieder so ein Tag, wo das komplett gekickt hat, so die Gefühle, die man ganz am Anfang sehr stark neu entdeckt hat und die jetzt halt immer wieder da sind, die man jetzt aber kennt und einordnen kann.
Ist es für dich aber auch die Neuentdeckung auch nochmal mehr zu sagen, das ist auch Teil meiner Identität? Ist dir das dadurch auch nochmal bewusst geworden oder was sind das für Gefühle, die du quasi in dieser Zeit für dich neu entdeckt hast?
Also ich habe eigentlich, seit ich bewusst angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, mit dieser Doppelstaatlerin-Identität, habe ich eigentlich für mich so definiert, dass ich auf jeden Fall zwei Identitäten habe und dass ich auch immer gesagt habe, ich bin nicht halb-halb irgendwas, sondern ich bin beides ganz. Ich bin Iranerin und ich bin Deutsche. Mal mehr das, mal mehr das. Klar, ich bin hier aufgewachsen, aber ohne den starken Einfluss der iranischen Kultur in meinem Leben wäre ich auf jeden Fall eine andere Person. Und ja, es gibt auch so eine gewisse Art von Heimweh, die ich schon sehr oft so verspüre. Und dadurch, dass in den letzten Jahren man immer geschwiegen hat dazu, weil man wusste, wenn wir jetzt anfangen, öffentlich über die Unterdrückung im Iran zu reden, dann macht es unseren Familien das schwer, dass wir nochmal einreisen könnten. Eventuell können meine Verwandte im Iran Probleme erfahren dadurch. Das ist einfach gefährlich. Das darf man nicht machen. Wir dürfen uns da nicht so sehr in Gefahr bringen. Deswegen müssen wir schweigen. Aber seit letztem Jahr ist das halt so ein bisschen gebrochen. Also viele IranerInnen hier haben sich getraut, was dazu zu sagen. Und das ist halt der Preis, den man dafür zahlen muss. Du wirst bis das Regime nicht weg ist, nicht nochmal einreisen können. Und auch bei einer Reise nach Dubai oder die Türkei oder ein anderes Land, was mit dem Iran noch kooperiert, muss man auf jeden Fall auf sie aufpassen. Oder kann man nicht davon ausgehen, dass einem nichts zustößt. Also es wurden immer wieder deutsche StaatsbürgerInnen irgendwie gekidnappt von iranischen Geheimdiensten und sind jetzt im Iran in Gefängnissen und werden gefoltert.
Das ist ja auch einer der Gründe, das hast du mal in einem Interview gesagt, warum du am Anfang mit deinem Vater zwar auch auf Demonstrationen gegangen bist tatsächlich, aber ihr euch so ein bisschen versucht habt, bedeckt zu halten oder vielleicht einen Kapuzenpulli überzuziehen oder so, damit man euch eben nicht einfach direkt auch erkennt, ne?
Also ganz am Anfang, die erste, auf der ich war, glaube ich, mit meinem Bruder hier in Berlin vorm Brandenburger Tor. Und ich habe mich erinnert, dass ich so eine Sonnenbrille anhatte und einen Hoodie, einen schwarzen, so ins Gesicht gezogen. Und wir haben immer so ein bisschen, ja, schon ein bisschen neurotisch rumgeguckt. Ist da irgendwie jemand, wer uns komisch anschaut? Sind da Kameras? Ich will jetzt nicht irgendwie fotografiert werden dabei. Und dann habe ich zum ersten Mal dieses Lied auf der Bühne gesungen und habe noch so, ich war ultra schüchtern und unsicher. Und auch auf der Bühne so ist meine Stimme gebrochen und es war ganz... War kein guter Auftritt, aber ich habe halt gemerkt, dass es gerade voll viele bewegt und es war so ein bisschen, okay, ich muss jetzt auch was machen und das ist so mein Weg, was zu machen. Aber ich dachte an dem Abend noch, hoffentlich landet es nicht im Internet. Mhm. Und dann habe ich es doch geteilt und ich muss sagen, an dem Tag hat Düsen das geteilt, Düsen Tekal, und wir haben dann so, wir kennen uns persönlich und wir haben dann ein bisschen gechattet darüber und es hat mich schon, glaube ich, ziemlich ermutigt in dem Moment, mit jemandem darüber zu sprechen, die schon länger in so einem Thema drin steckt und so Aktivismus so betreibt. Und es hat mich in dem Moment ermutigt, das zu teilen und dahinter zu stehen. Andererseits halt gleichermaßen zu sagen, okay, jetzt musst du halt aufpassen. Jetzt kannst du nicht nochmal einreißen. Andererseits, wir wollen auch gar nicht unter so einem Regime, was so sein Volk unterdrückt. Man unterstützt es ja, wenn man hinreist. Auch wenn man seine Familie sehen will, man unterstützt sie ja. Da will ich nicht hinreisen jetzt nochmal.
Du hast gerade schon gesagt, am Anfang wusste man gar nicht so, wie lange das tatsächlich anhalten würde und jetzt ist es eben schon seit über einem Jahr. Was sagst du, ist wichtig, was können wir alle vielleicht tun, was kann ich auch tun, was können auch die Menschen tun oder sollten sie vielleicht auch tun, die das jetzt irgendwie hören?
Also, dass wir jetzt schon so lange darüber in deinem Podcast gesprochen haben zum Beispiel, das ist eine Plattform, darüber werden es vielleicht 3, vielleicht auch mehr Menschen hören, die noch nicht vorher sich mit dem Thema beschäftigt haben.
Ich hoffe mehr.
Ich fange nur einfach klein an.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, na klar.
Aber solche Dinge wie Plattform geben, jeder kann irgendwie eine Plattform schaffen. Wer auch immer bei irgendeinem Medium arbeitet, kann versuchen, das Thema nochmal auf den Tisch zu bringen. Wer kreativ arbeitet, kann sich was ausdenken. Wir können alle irgendwie einen Weg finden, dem Thema, wenn auch nur ganz kurz und einen kleinen Platz einzuräumen, aber so eine gewisse Sichtbarkeit in dem Feld, in dem wir uns bewegen, einzuräumen. Sowas hilft zum Beispiel, weil wir immer bestimmt eine Handvoll neue Menschen erreichen können. Wir können auf Demos gehen, es finden in eigentlich allen großen deutschen Städten immer noch regelmäßig Demonstrationen statt, die hauptsächlich von IranerInnen organisiert werden und bei denen Nicht-IranerInnen immer sehr gern gesehen sind, weil es natürlich auch zeigt, ihr seid nicht alleine. Es gibt immer wieder Petitionen, es gibt Briefe an Bundestagsabgeordnete, die man unterzeichnen kann, Vordrucke quasi und sonst, ich schreibe eine Kolumne darüber beim Diffus-Magazin und da verlinke ich auch immer noch mal wichtige To-Dos oder Seiten, auf denen man sich weitergehend informieren kann, wenn man wirklich noch mehr Background-Informationen haben möchte. Aber vor allem nicht wegschauen und weiter über das Thema sprechen, gerne teilen auf sozialen Medien. Ja, das ist so eigentlich das, was uns hauptsächlich da bleibt, Sichtbarkeit weiterhin zu verschaffen.
Voll wichtig, dass du dich dafür einsetzt, dass du deine Plattform dafür nutzt und das, obwohl, das muss man ja sagen, deine Musik quasi weniger politisch ist, sondern ja, viel persönlicher. Im Oktober kommt deine neue EP.
November.
Ist nochmal nach hinten verschoben worden. Ich hatte irgendwie Oktober. Ja? Okay, vielleicht habe ich ein falsches Datum entweder geschickt bekommen oder gelesen.
Vielleicht habe ich es auch noch nicht perfekt angekündigt, sodass jeder weiß, zu welchem Datum, aber jetzt
3.11. 5 Tage vor meinem Geburtstag. Okay, im November, kann ich mir sehr gut merken, im November kommt dann deine neue EP. Ich glaube, dass es daraus ist, du hast auf jeden Fall ja deine Single Porzellan schon veröffentlicht. Wenn man sich Porzellan anguckt, ist das ja durchaus zerbrechlich. Bist du als Mensch zerbrechlicher, als man vielleicht manchmal glauben würde?
Also ich glaube, ich zeige das nicht gerne vor Menschen, die mich nicht besonders gut kennen, obwohl mittlerweile gestehe ich es mir, glaube ich, ein. Ich bin ja eine Jungfrau vom Sternzeichen. Nicht, dass ich jetzt in den Talk reinrutschen wollte, aber vielleicht einige von euch sind vielleicht damit versierter als ich. Mir sagen auf jeden Fall immer wieder Menschen, dass ich eine typische Jungfrau sei. Und dazu bin ich noch ein Mittelkind, ein älteres und ein jüngeres Geschwister. Ich würde schon sagen, dass ich relativ nah am Wasser gebaut bin. Ich glaube, ich bin sau emotional und auch gerne und ja, manchmal zeige ich das auch, aber nicht immer. Ich glaube, ich habe in so einer Phase, in der ich besonders unsicher war, mir irgendwie angewöhnt, ein bisschen wie mein Bruder zu agieren. Ich wollte ein bisschen wieder rüberkommen, so locker, lässig, witzig, die Witze so ein bisschen reißen wie er und irgendwie habe ich diesen Film für mich ganz gut angeeignet und fühle mich darin auch mittlerweile sau wohl. So, ich bin richtig gerne nicht besonders ernst, sondern mach Witze und versucht, Dinge so locker zu sehen. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Fassade, die ich mir in einer bestimmten Phase antrainiert habe und mit der ich mich aber jetzt gerade voll wohlfühle und was nicht mehr unbedingt eine Fassade ist. Ich bin halt irgendwie wieder ein bisschen lässiger und witziger geworden, als ich mal war.
Ja, es ist ja auch total schön, wenn es so aus einem herauskommt, ne? Und man das irgendwann nicht mehr als Coping-Strategie braucht, sondern einfach sagt, nee, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich darf auch witzig sein und ich darf auch albern sein oder laut sein, was auch immer. Ja. Und ich muss mich nicht irgendwie irgendwie anpassen. Ne? Würdest du denn sagen, ich weiß.
Eine witzige Sache noch. Yeah. Vor ein paar Tagen haben mich dann nämlich die Kumpels von meinem Bruder haben mich dann gefragt, Mariam, ich habe schon mal gedacht, wurdest du schon mal von jemandem gehauen? Hat dich schon mal irgendjemand geklatscht, weil du immer so vorlaut und frech bist? Und ich war so, was ist das für eine Frage? Nee, gar nicht. Ich bin noch voll nett zugleich.
Also zu mir warst du jetzt ehrlicherweise wirklich auch noch nicht nicht.
Wir sind halt nicht die Freunde von meinem kleinen Bruder. Da bin ich immer so ein bisschen große Schwester und ärgere ihn ein bisschen. Das ist was anderes.
Ich hab den Song auch auf dem Weg hierher nach Berlin irgendwie nochmal öfter gehört, auch im Zug. Würdest du sagen, ich weiß, MusikerInnen wollen oft nicht so sehr über die eigene Interpretation des Songs sprechen, aber Würdest du sagen, es geht irgendwie auch um Angst und Selbstzweifel?
Na klar, auf jeden Fall. Also ich habe den Song geschrieben irgendwann im Winter und die letzten 1,5 Jahre waren einfach eine anstrengende, teilweise auch ziemlich so zehrende und ja, so belastende Zeit. Ich will nicht sagen, dass alles nur schlecht war, aber ich habe auf jeden Fall auch nochmal so ja, richtig paar harte Tage durchgemacht. Natürlich auf meinem Level, auf dem ich mich beschwere. Aber ja, ich habe schon ein paar Mal so Struggles gehabt, würde ich sagen. Und mit Porzellan habe ich versucht, das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt zu bringen. So diese Mischung von Selbstzweifel, Druck, Panik, was man sich so selber für einen Druck macht. Natürlich ist es wahrscheinlich nicht notwendig, aber vielleicht kommt man ja trotzdem immer wieder in die Situation, sich sowas zu unterstellen.
Voll, ich kenne, also ne, da rennst da bei mir offene Türen ein und das sind, glaube ich, auch Dinge, die sich immer wiederholen und die manchmal auch da sein dürfen. Also ich finde auch, man darf Ängste und Selbstzweifel manchmal auch einfach umarmen und sagen, es ist gut jetzt, dass du da bist, weil sie ja helfen, auch nochmal zu gucken, bin ich gerade noch richtig auf meinem Weg vielleicht auch. Ne?
Voll, das stimmt. Aber dann, wie gesagt, dieses Rationalisieren oder umgeben sein von richtig guten Menschen und auf die sich beziehen und verlassen können, ist halt immer wieder das, was einen irgendwie rettet. Mhm. Was einen rettet in der kurzen Phase, wo man mal wieder so einen Film schiebt.
Aber hat es auch was damit zu tun, eben dieser Struggle und auch diese Unsicherheiten mit der Entscheidung, die du gefällt hast, zu sagen, ich habe zwar jetzt irgendwie mein Medizinstudium absolviert, aber meine Leidenschaft ist eigentlich jetzt das Musikmachen und da möchte ich auch weitermachen.
Ich glaube, das war noch zu früh. Da war ich noch nicht so weit, dass ich mich mit der Frage wirklich auseinandergesetzt habe, ob das jetzt richtig oder falsch war. Da habe ich einfach so vor mich hingemacht und da waren eher andere Sachen, die mich angestrengt haben, weswegen ich zu sowas gekommen bin. Aber klar, man kann sich immer wieder fragen, habe ich das Richtige gemacht oder nicht. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass ich da eine Grundlage habe, auf der ich mich so beschweren oder so doll aus der Sicherheit bringen lassen darf aktuell. Natürlich passiert es trotzdem immer wieder. Also Porzellan, die Gefühle darin beschrieben, die sind auf jeden Fall nicht nur so eine Momentaufnahme, sondern es ist ein wiederkehrendes Gefühl. Und ja, ich glaube, den kann ich immer wieder rausholen und sagen, hey, ja, krass, letzte Woche wieder habe ich mich so gefühlt. Und ich hoffe auch, dass das nicht mit Ende dieses Jahres abläuft, dass ich solche Gefühle kenne.
Ja, es ist ja auch Motivator zum Texte schreiben und Musik machen ein Stück weit irgendwie auch.
Ist irgendwie komischerweise so, dass ich meistens dann schreiben möchte, wenn es mir nicht so gut geht. Es ist halt, daraus resultiert es dann eben, dass ich immer so, nicht immer, aber dass meine Songs mit traurigen, anstrengenden Themen sich fassen. Es tut mir leid.
Aber damit bist du ja nicht alleine.
Nein.
Also, und ich weiß auch, ich glaube, irgendjemand hat das mal gesagt, dass man irgendwie denkt so, ich glaube, es war irgendwie ein Broke-Up-Song von Miley Cyrus, wo irgendwie jemand gesagt hat, oh, kann sie einfach wieder eine neue Beziehung eingehen und sich wieder irgendwie trennen, weil dieser Song ist so grandios, wir brauchen diese Emotion. Ja. Und das ist ja gemein, ne? Das jemanden zu wünschen, ne? Leid und traurige Gefühle irgendwie zu wünschen, aber daraus, aus diesem Schmerz entstehen ja oft diese Kunst auch, ne, weil es ja auch eine Ausdrucksform ist.
Ich bin halt auch einfach Sucker für diese ganzen Adele, Florence and the Machine, große, traurige Pop-Hymnen. Sowas ist einfach, was ich sehr, sehr liebe und was ich mir auch mittlerweile einfach eingestehe, dass ich nicht besonders cool und nicht besonders nischig bin mit meiner Auswahl der Musik, die ich selber höre, sondern dass ich richtig so Popmusik, traurige Love-Songs gerne mag.
Geil, aber warum auch nicht, ne?
Ja.
Hey, wenn Porzellan etwas Zerbrechliches ist, wer oder was ist für dich dein Fels in der Brandung? Etwas, wo du sagst, das hilft mir, ganz stark zu sein.
Ich wohne jetzt seit ein paar Monaten mit meiner besten Freundin zusammen und wir kennen uns seit wir 14 sind. Und gerade auch jetzt im letzten Winter, da bin ich aus Hamburg so Hals über Kopf weggezogen und habe erstmal ein paar Wochen bei ihr im WG-Zimmer mitgewohnt. Und mir ging es echt ganz schön schlecht in der Zeit. Das war einfach ein richtig scheiß Zeitpunkt. Und die hat mich echt gut gerettet. Und noch dazu ist mein Bruder halt voll in der Nähe. Also Familie beste Freundin ist auch Familie, würde ich sagen. Auf jeden Fall Familie.
Also nicht nur die Biological, sondern auch die Logical Family?
Ja, auf jeden Fall, klar. Meine Biological Family ist relativ weit weg, außer mein Bruder. Zum Glück ist der hier. Ja.
Ist es denn nur cool, mit deiner besten Freundin in einer WG zu wohnen? Oder gibt es manchmal auch Momente, wo du denkst, ah, Mann?
Es geht so. Wir haben uns echt noch nicht richtig gestritten. Einmal war sie irgendwie morgens ein bisschen patzig. Sie ist halt Lehrerin und saß schon voll angestrengt am Esstisch und hat irgendwie was gearbeitet. Und ich war irgendwie am Abend vorher länger wach und musste nicht so früh raus wie sie. Und dann habe ich irgendwie, sie hatte Kaffee gemacht. Dann habe ich gefragt, ob ich den jetzt schon runterdrücken kann, weil wir halt nur eine French Press haben und ich einen neuen machen wollte. Und dann hat sie mich so angepumpt. Da war ich so, Entschuldigung, dass ich überhaupt existiere. Und dann habe ich mich einfach schnell fertig gemacht und aufs Haus verlassen. Ich war so sauer, ich wollte einfach gehen. Also beruhige dich, sei nicht so patzig. Also es sind wirklich nur so Kleinigkeiten, über die wir uns zoffen. Und dann ist sie am Abend wiedergekommen und hat mir mein Lieblingsveganes Produkt mitgebracht und hat so gesagt, hier, damit du weißt, dass ich dich bedingungslos liebe.
Bedingungslos, ja.
Hier als Zeichen meiner bedingungslosen Liebe. So, also wir sind auch ein bisschen ironisch miteinander und wir sind gut darin, das einfach nicht so krass ernst zu nehmen. Und ja, manchmal zicken wir uns ein bisschen an, aber es geht echt gut klar. Also das hat schon einen Grund, warum wir uns so lange kennen und so gut verstehen. Und wir haben halt einfach krass viel Spaß miteinander.
Cool,
deswegen, ja. Ich kann jetzt leider keine skandalöse Geschichte hier zum Besten geben.
Na, aber deswegen habe ich das auch nicht gefragt. Also es geht nicht um Skandale, aber das ist ja auch völlig normal, glaube ich, wenn man so eng miteinander zusammenlebt. Ne? Das kennt ja auch jeder, der in Partnerschaften in einer gemeinsamen Wohnung lebt. Da gibt es auch wahnsinnig viele schöne Momente und auch Momente, wo man sich manchmal denkt so, wow.
Aber das Gute ist halt bei der, die versteht mich halt voll gut. So, die hat mein ganzes Leben ja jetzt aus den letzten über 10 Jahren mitbekommen und wenn ich dann selber mit mir irgendwie unsicher bin oder so Struggles habe, dann kann die das voll gut für mich ausräumen, weil die versteht, warum ich so Entscheidungen treffe, warum ich die Sachen jetzt so und so mache und mir das manchmal viel besser näher bringen kann, als ich es im Moment für mich rational erklären kann. Von daher ist es echt gut. Also ich glaube, selbst meine Mutter, die super verständnisvoll ist, die wird sich das auch anhören, deswegen da kann ich auf keinen Fall was Schlechtes sagen. Es gibt auch nicht viel Schlechtes zu sagen. Aber die ist halt nicht so nah dran, natürlich, ja. Okay. Und deswegen, Shoutout an meine Mitbewohnerin, die ist die Beste.
Cool. Hey, du hast gerade gesagt, du bist quasi in einer schwierigen Phase deines Lebens dann eben von Hamburg nach Berlin gekommen. Kannst du so sagen, was so ein wann und wo deine Angst irgendwie oder sowas irgendwie besonders kickt oder was das besonders irgendwie triggert?
Ich habe halt in Hamburg 3 Jahre jetzt gelebt, 2019 bis jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre und bin möglichst oft, weil das war auch die Zeit, in der ich angefangen habe, Musik zu machen, bin möglichst oft aus Hamburg weg nach Berlin, um hier zu sein, um zu schreiben, um so die Leute kennenzulernen, um in der ganzen MusikerInnen-Szene unterwegs zu sein. Und habe mich in Hamburg nicht so richtig eingelebt. Und ja, dann Hamburger Winter sind auch lang und ich hatte viel Stress und so mir selber vielleicht auch viel Druck gemacht und viel zu tun gehabt. Zu viel zu tun gehabt, wirklich zu viel. Und ja, ich glaube, das Resultat daraus war dann halt, dass ich manchmal ein bisschen überfordert war mit so dem Leben, was neben dem Ganzen zu tun noch übrig war und dann mich halt vollständig einsam gefühlt habe und so und da wollte ich raus.
Verständlich. Ich weiß noch, ich sag's nur, weil ich kenne dieses Gefühl so. Also ich bin seit 3 Jahren in Therapie und kenne auch diese ganzen Gefühle von Ängsten, Selbstzweifeln, Anxiety und all so ein Kram. Meine Therapeutin hat mich irgendwann mal gefragt, was hat Ihnen denn gut getan, als Sie ein Kind waren, wenn es Ihnen mal schlecht ging? Und dann habe ich gesagt, im Frottischlabernzug Kinderserien gucken, Toastbrot mit Leberwurst essen und in die Badewanne gehen, also so ein richtiges Schaumbad nehmen. Und Frottischlabernzug finde ich jetzt heute irgendwie nicht mehr so super sexy und Leberwurst mag ich auch nicht mehr, aber seitdem wir darüber gesprochen haben, gehe ich wieder viel öfter in die Badewanne, weil das so für mich auch ein Moment ist, um runterzukommen, um bei mir zu sein, um zu entspannen. Checker. Und so. Hast du irgendwie was, wo du sagst, das hat dir als Kind besonders gut getan, wenn es dir vielleicht mal nicht so schlecht ging?
Da muss ich jetzt echt nachdenken. Also ich weiß, dass als Kind meine ältere Schwester halt sehr präsent war, die ist 4 Jahre älter und die hat immer auf mich aufgepasst, fast schon zu viel. Und ich glaube, daher kommt auch natürlich so ein bisschen, wir waren sehr, sehr eng mit der Familie, sind wir immer noch, aber wir sind nicht mehr beieinander. Und jetzt rede ich die ganze Zeit nur über Familie, aber es ist halt in allen möglichen Situationen wieder mein Soothing Point. Das war damals immer meine Schwester, jetzt ist vielleicht das Nachhausekommen in meine Wohnung, wo ich mit so einer engen Person zusammen wohne und dazu noch, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich glaube, Natur war immer gut. Klingt jetzt echt cheesy, so wie alle solche Antworten, die man drauf geben kann.
Aber ich finde es auch gar nicht, also weil du gerade gesagt hast, oh nein, jetzt rede ich so viel irgendwie über Family und Friends, also die Logical und die Biological Family, aber ist das nicht irgendwie so ein bisschen auch eigentlich der Kern unseres Lebens? Also weil, was bleibt denn, wenn unser Job quasi nicht mehr da wäre? So, wer oder was bleibt? Und ist das nicht eigentlich auch, ich weiß, es klingt super cheesy, natürlich, aber irgendwie ist es doch auch schön, Menschen an unserer Seite zu haben, die uns irgendwie auch in diesen schwierigen Phasen oder auch in den schönen halt begleiten.
Ja, voll. Also deswegen komme ich da auch wieder hin zurück, ja.
Du hast jetzt auch deine Single Kein Licht veröffentlicht. Eine Zeile, da schreibst du an einer Stelle, oder bei Instagram hast du es, glaube ich, geschrieben, die endlosen Fragen, die man sich stellt, wenn jemand, der dir nahe steht, im Dunkeln verschwindet. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber geht es um Depression? Geht es um Suizid? Oder ist es eher ein Bild für etwas?
Also es war, glaube ich, bei der Person nicht irgendwie diagnostiziert und ich darf mir auch nicht anmaßen, sowas über jemanden zu sagen. Nur der Person ging es halt ständig schlecht und die war nicht motiviert und so. Eigentlich mochten wir uns richtig gerne, aber irgendwie man konnte nichts machen, um da näher wieder ranzukommen und irgendwie diese ganzen Fragen und diese Verlorenheit, die die Person da in ihrem Leben gerade hatte, um da zu supporten. Und ja, daraus ist es so ein bisschen resultiert, dass ich diese Gedanken so aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob da langfristig eine Diagnose oder sowas bei rausgekommen ist. Aber genau, also diese Hilflosigkeit, wie geht man damit um, wenn man immer wieder mit jemandem spricht und die Person richtig gerne mag und irgendwie gerne wollte, dass das zwar aufrechterhalten bleibt, dass man sich so gut versteht und man so beobachtet, okay, dieser Mensch hat in seinem Leben mit sich selber nichts, was einem Freude bringt, nichts, wohin die Person sich so sehnt oder freut oder worauf sie hinarbeitet, sondern irgendwie so ein trauriges Stagnieren in seinem Dasein und keine Energie, sich daraus selber zu holen. Und man würde gerne was machen, aber natürlich kann man wenig machen. Man versucht es halt immer wieder.
War das für dich aber irgendwann so ein Moment, wo du gemerkt hast, ich kann nichts mehr tun? So? Also
ja, ich glaube, das ging von uns beiden aus. Mhm. Also das war relativ einvernehmlich. Und wir waren vor allem auch nicht, wir hatten beide nicht so viel Raum, um so intens einander zu unterstützen. Also wollten wir gerne, aber vielleicht merkt man doch einfach, okay, ist jetzt nicht der richtige Moment. Da ist auf jeden Fall so viel Arbeit und Zeit noch zu alleine zu verbringen, bevor man sich wieder mit jemandem annähern kann.
Aber glaubst du, dass dann irgendwie der einzig richtige Schritt irgendwie ist, quasi wirklich, wenn man merkt, man versucht jemandem immer und immer wieder zu helfen und irgendwie vielleicht Anregungen zu geben und man merkt, dass das irgendwie so gar nicht fruchtet, glaubst du, dass dann eigentlich im Sinne des Selbstschutzes der einzige Weg ist, solche Beziehungen, welcher Art auch immer, irgendwie eigentlich einfach nur zu beenden?
Haben wir dann gemacht, nicht in dem Moment, aber haben wir dann gemacht nach einer Weile. Und ja, ich glaube, ich hatte vorher schon eine längere Zeit, so diese ganzen Wohin-Fragen mit mir. Und ich war auch in dem Moment so ein bisschen genervt. Ich war so ein bisschen, ich habe jetzt keinen Bock, noch mal 2 Jahre dabei zu sein, wenn du anfängst, dich überhaupt mit deiner Identitätskrise auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich auch ein bisschen unfair dann in dem Moment von mir, aber es war so ein bisschen egozentrisch und ungeduldig, dass ich dann gesagt habe, nee, es geht jetzt nicht. Ich habe da jetzt gerade keinen Raum für und keine Geduld, so lange zu warten und ich kann dich sowieso nicht unterstützen anscheinend, so du kannst es nicht annehmen und das ist okay so, aber ist dann halt trotzdem traurig kurz.
Es ist gerade laut hier auf dem Flur des Hotelzimmers, ich sag's nur, falls man es hört und sich wundert, was da irgendwie los ist. Kannst du sagen, was dir schwerer fällt, darüber zu sprechen oder darüber zu singen?
Darüber zu sprechen ist auf jeden Fall schwerer. Darüber zu singen ist irgendwie so, ich liebe das. Ich bin so froh, dass der Song so richtig schwer und emotional ist. Ich war so ein bisschen, ich will endlich mal einen Song haben, der so richtig auch wehtut. Und bei dem Song kann ich das irgendwie machen, auf der Bühne auch mal laut singen, ohne dass es irgendwie nicht dahin gehört. Und ich genieße es so, wenn dann so ein bisschen Hall da drauf gepackt wird. Und wenn es dann noch so nachhallt und beim Refrain kickt es dann so und ich kann so, es ist so ganz seicht und leise und dann plötzlich singe ich so voll laut drauf los und es macht mir so Bock an der Stelle, auch wenn ich dann so denke, oh, jetzt bist du fast ein bisschen pathetisch, aber nee, du bist halt auf einer Bühne, du kannst doch jetzt kurz overacten und dann ist wieder vorbei, aber es macht Spaß in dem Moment, ja.
Na, es lässt ja auch so ein bisschen die, all die Emotionen, die du voll in dieser oder die du aufgrund dieser Geschichte in dir trägst, lässt du sie ja auch raus. Das genau. Hat ja was Therapeutisches, ja, genau, quasi fast schön.
Ich kann mich halt in dem Moment dann einmal voll da reingeben und so sagen, oh, das kann doch jetzt ruhig kurz jeder sehen, weil es gehört irgendwie auch dazu, dass man auf der Bühne ein bisschen actet, oder? Mhm. Von daher, wenn ich mich ein bisschen unterhalte, dann hat es ja auch keinen Spaß für jemand anderes. Stimmt. Und für mich besteht der Spaß dann halt darin, so diese Gefühle einmal kurz passieren zu lassen.
Weil darum geht, also so verstehe ich tatsächlich auch KünstlerInnen, die auf Bühnen stehen, dass sie sich vorher mit ihren Gefühlen auseinandersetzen und diese Gefühle natürlich in irgendeiner Weise auch nochmal reproduzieren, ne? Und da kann ja auch etwas rausbrüllen, kann ja auch eine Form von Wut sein und, ne, dass man traurig und sauer darüber ist, dass etwas so ist, wie es ist und so. Also das gehört ja auch zu dieser Geschichte irgendwie auch dazu.
Manchmal, wenn ich so ein Lied singe, wenn ich so wirklich dann darüber nachdenke, während ich performe, nochmal wirklich mich so in, nicht manchmal, aber oft, wenn ich das Lied singe, zum Beispiel bei Anfängerinnen, und dann muss ich mich auch richtig da reinversetzen, weil der Song sonst keinen Spaß macht. Und dann muss ich aber auch aufpassen, Mist, nicht, dass du jetzt anfängst zu heulen, dann kannst du auch nicht mehr singen, das hilft dir auch nicht. Es muss so ein gesundes Maß sein zwischen fühlen und es so zulassen und dich in den Moment begeben und nicht dich unsicher fühlen, weil du gerade von jemandem angeschaut wirst dabei und aber auch nicht zu viel in das Fühlen jetzt reinkommen, damit es nicht kippt und du dann überhaupt gar nicht mehr performen kannst.
Ja, du musst halt nochmal irgendwie ans Gefühl ran, aber nicht nochmal komplett irgendwie
ja,
durch.
Ja, genau,
ne?
genau.
In deinem Song Queen singst du, du bist eine Queen, kannst du es sehen? Was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Siehst du eine Queen?
Nicht immer, manchmal, aber ich glaube, deswegen habe ich den Song auch geschrieben, nicht nur für andere, sondern auch für mich, aber auch viel für so enge Freundinnen, aber auch für mich. Ja, ich glaube, das liebe ich deswegen so sehr, den Song zu singen und den mit Menschen zusammen zu singen, das mache ich voll gerne, dass ich sage, hey, sing den mal mit mir zumindest den Refrain, weil irgendwie, wenn man es so selber singen erstens, macht ultra die Freude und gibt einem ein gutes Gefühl und dann so sich positive Affirmationen nochmal selber laut zu sagen, hilft manchmal. Aber warte ganz kurz, wo wir schon dabei sind. Ich bin ja ein paar Minuten zu spät gekommen.
Ja.
Und dann dachte ich so, ich habe noch so eine Handvoll T-Shirts.
Geil!
Ich hoffe, es passt dir.
Geil! Oh, wie cool! Oh mein Gott! Also, es ist ein Queen-Shirt. Wie geil bist du denn? Oh mein Gott.
Wir schauen uns gerade mein Merch-Shirt vom letzten EP-Drop
also
an.
Also vorne ist Queen. Du bist quasi als Queen genau in der Mitte. Bist du doch, oder?
Ist auch ein bisschen frech eigentlich, ne? Aber es geht vor allem so um das gesamte Bild und die ganzen tollen Menschen, die da mit mir waren. Bei dem Dreh waren knapp 90 Leute involviert. Und man muss sich halt vorstellen, die haben das mit mir umgesetzt, ohne dass sie bezahlt wurden. Mhm. Ich hatte dafür kein Budget. Und wir haben das letzte Jahr im Winter gedreht, ein paar Tage vor der Krone tatsächlich. Richtig bitterster, ekliger Winter, weil der Song Queen einen Tag nach der Krone rausgekommen ist. Unabhängig von der Krone, weil das ja sehr spontan war, war der schon geplante Release und der Videodreh auch. Und wir haben das ganze Video auch mit iranischen Worten untertiteln lassen. Und das sind alles Menschen, die selber irgendwie eine Geschichte haben, die eine Verbindung zur Diaspora haben, seien es jetzt Palästinenserinnen, SyrerInnen, IranerInnen. Das sind alles Menschen, die irgendwie eine Migrationsgeschichte haben. Und es waren alles ultra krasse Charaktere, die da mit mir mitgespielt haben und haben den ganzen Tag da gefroren. Und das Bild, ja, ist irgendwie toll. Also weil auch an dem Set waren so viele so unterstützende Menschen dabei, die das ganze Projekt einfach so gefeiert haben und deswegen unbezahlt, damit mir mitgemacht haben. Wie toll. Und irgendwie liebe ich das Bild, das so zu sehen, weil es hat sich so safe angefühlt.
Ja, also da ist halt so super, super viel Kraft, weil diese Menschen irgendwie, ihr verbindet euch so, ne? Mhm. Also klar, du, also man muss vielleicht nochmal sagen, du trägst sehr viel Perlen und ein weißes Kleid oder Mantel. Du bist sehr quasi hell in der Mitte und die anderen tragen ein bisschen gedecktere Farben, aber also man hat das Gefühl, ihr seid eins. So. Mhm. Und
das war auch an dem Tag irgendwie so. Es war richtig liebevolles, safes Set. Und ich habe vorher noch, als wir da so gesessen haben, in der Kälte, alle haben gezittert. Wir haben so immer kurz die Wärmflaschen und die Jacken dann für den Shot weggelegt. Und dann habe ich so einmal kurz so in die Runde gesagt, Leute, wenn ich jetzt posen muss, dann denke ich daran, stell dir vor, du hast gleich Sex oder du bringst gleich jemanden um, so dazwischen irgendwie so. Versuch einfach so ganz intens zu posen für das Bild. Geil. Jetzt. Und irgendwie hattest du so nochmal so eine Lockerheit, aber...
Okay, was ist dein Gesichtsausdruck? Was hast du dann eher gedacht?
Ich habe, glaube ich, nicht an irgendwas explizit gedacht, aber so, ich liebe mittlerweile einfach, wenn ich weiß, dass da so viele Leute sind, die wegen mir da sind und wegen unserem Projekt da sind, dann liebe ich diese Spannung und das... kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut dann in dem Moment so umsetzen und Spannung aufbauen und halten und ja.
Ey, und du hast, das muss man wirklich irgendwie sagen, du hast einfach eine unfassbare Ausstrahlung. Also das, was ich auch am Anfang gesagt habe, wie ich dich zum ersten Mal auf einer Bühne gesehen habe und auch jetzt hier, ist so...
So.
Ja, doch. Also guckt euch das an. Googelt auf jeden Fall Queen Cover. So, also ne, das ist auf jeden Fall. Ist es das Cover auch gewesen?
Das ist das EP-Cover, ja. Das EP-Cover. Ich hoffe, das Shirt passt dir. By the way, ich habe einfach mal.
Darf ich das wirklich behalten?
Ja klar.
Wie geil. Ach,
das ist toll. Es gibt nur noch eine Handvoll. Deswegen habe ich gedacht, ah
geil.
Ja.
Und vorne steht nochmal dein Name auch nochmal drauf. Mhm. Mayam, FYI.
Ja.
Wie cool, jetzt bist du für mich eine Queen.
Nein, das ist aber das Ding, es geht ja darum, dass jeder selber mit dem Song Queen und mit dem Ganzen das für sich so machen soll.
Hast du das Gefühl, du bist heute eine andere als noch vor einem Jahr?
Ja, ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was verändert und ist mir auch, glaube ich, in den letzten Wochen habe ich ein paar Mal darüber nachgedacht und auch so die Zeit mir genommen, mal rauszuzoomen und so und ja, doch. Also es ist natürlich, ist ja so ein Prozess. Man verändert sich ja mit jedem Tag, würde ich sagen. Aber ja, da ist bestimmt einiges passiert.
Wäre es für dich eigentlich eine denkbare Option, irgendwann tatsächlich im medizinischen Bereich zu arbeiten?
Also jetzt gerade denke ich da nicht drüber nach, weil ich jetzt gerade eigentlich nur über eine Sache nachdenke. Und deswegen weiß ich es jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich hier jemand anders.
Jetzt.
So. Ja.
Ich zitiere super oft tatsächlich die Schildkröte aus, ich habe es jetzt im Podcast gelernt, aus Kung Fu Panda. Da gibt es so eine ganz alte, weise Schildkröte aus diesem Disney-Film und die sagt, yesterday is history, tomorrow is a mystery and today is a gift. That's why it's called present. Und das ist ja irgendwie einfach auch ganz schön. Ne?
Meinst du, das kommt wirklich erst von der Schildkröte in Kung Fu Panda oder hat das irgendjemand anders vorher
kann
schon
auch sein, dass das irgendein griechischer Philosoph
oder? Schon mal war. Aber schön, dass du dich an der Schildkröte immer wieder festhältst. Es ist natürlich gut, das ist auch ein schönes Sinnbild dafür.
Finde ich auch. Geht, alt und weise.
Geht langsam und nicht hektisch, slow and steady, oder?
Aber so ist es ja. Slow and steady irgendwie einfach mal zwischendurch, genau wie du sagst, innen zu halten, mal raus zu zoomen, zu gucken, wo stehe ich gerade.
Ja, das sage ich aber nur so. Ich bin eigentlich nicht slow and steady unterwegs. Ich bin eigentlich hektisch und chaotisch und durcheinander und quirlig unterwegs.
Aber es macht dich ja irgendwie auch zu einem besonderen Menschen irgendwie. Und das spürt man dann auch in dem, was du tust und was du machst. Gibt es was, was du dir unabhängig von der Musik ganz persönlich für dich wünschst?
Oh, für mich? Ja, dass ich so ein bisschen genügsam und zufrieden sein kann. Und so, dass man nicht immer so löchern irgendwie hinterher guckt.
Löchern?
Ja.
Also du meinst Dinge, die man nicht hat, oder wie? Sondern,
ja. Ist natürlich auch gut zwischendurch, aber so grundsätzlich wünsche ich mir so eine entspannte, genügsame, zufriedene Person in mir drinne. Manchmal kann ich das, glaube ich, schon, aber...
Es gibt solche und solche Tage, ne?
Schauen wir mal.
Aber dann hoffe ich und wünsche dir, dass diese Tage ohne Löcher überwiegen und wo du dich gut fühlst und wie eine Queen fühlst und nicht zerbrechlich wie Porzellan. Ja. Wobei, doch, haben wir ja gesagt, sonst kommt keine gute Musik mehr.
Nee, das gehört auch voll dazu. Genau. Ja. Und ein bisschen kannst du mir auch ein paar Heartbreaks wünschen, damit ich nochmal ein paar tolle Songs schreiben kann.
Ja, oder? Ja, also ich wollte das jetzt so nicht aussprechen, aber wenn du das sagst, dann absolut. Also ich würde es.
Aber so einen richtig schlimmen, hatte ich noch nicht.
So einen richtig schlimmen Heartbreak hattest du noch nicht?
Ja.
Oh, wirklich nicht?
Ah,
krass.
Nur so die ganz so kleine. Die haben sich dann auch manchmal schlimm angefühlt.
Aber da weiß ich nicht, ob ich dir die wünschen will.
Ja.
Also ich habe schon so einige schlaflose Nächte und verheulte Taschentuchpackungen, Heartbreaks,
ja,
und verheiratet und inzwischen wieder geschieden und so. Also ich sag dir, das macht keinen Spaß. Aber
so ein Nummer 1 Album muss ja kommen, mindestens.
Das kommt bestimmt.
Ja, ja.
Vielleicht auch mit dem nächsten Heartbreak.
Schauen wir mal.
Bin gespannt, was da kommt. Ich wünsche dir viel Erfolg auch jetzt für die EP.
Merci.
Und toll, dass du da warst, meine Liebe.
Ja, danke schön.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.